Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Heute erfahren Sie bei uns etwas über bizarre Phänomene der Quantenphysik und Sie lernen einen Wissenschaftler näher kennen, der einem der größten Rätsel der Biologie auf die Spur kam, wie sich nämlich aus einer befruchteten Eizelle ein Lebewesen entwickelt.
Man kann die Entwicklung nur verstehen, wenn man versteht, wie die Gene wirken, wie die Gene die Entwicklung steuern.
Das Gespräch mit dem Basler Biologen Walter Gehring hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Zuerst wenden wir uns diesem Geräusch zu. Fans der Science-Fiction-Serie Star Trek werden sich erinnern. So klang es, wenn Scotty Captain Kirk zurück ins Raumschiff beamte. Der Körper von Kirk löste sich an Ort und Stelle auf und materialisierte sich im Raumschiff zurück ins Leben. Eine äußerst praktische Art der Fortbewegung. Leider wird das Beamen von Personen wohl immer Science-Fiction bleiben. Doch immerhin scheint die moderne Physik ein Phänomen zu kennen, das entfernt an Beamen erinnert. Die sogenannte Quantenverschränkung. Dabei wird zwar keine Materie von einem Ort an den anderen gebeamt, doch scheinbar Information. Das Phänomen der Quantenverschränkung besagt nämlich, dass unter gewissen Bedingungen zwei Kilometer weit voneinander entfernte Elementarteilchen miteinander in Verbindung stehen. Wird das eine manipuliert, so verändert sich das andere. Das eine Teilchen scheint also Informationen an das andere zu schicken. Doch wie? Und ist das überhaupt möglich? Physiker der Universität Genf haben das Phänomen genauer untersucht. Patrick Tschudin berichtet.
Sie und ich, wir machen Kopf oder Zahl mit einer Münze. Ich hier im Studio, Sie, wo immer Sie gerade sind. Wir tun das einmal, zweimal, tausendmal, immer genau gleichzeitig. Wir stellen fest, immer wenn ich Kopf werfe, werfen Sie Zahl. Und umgekehrt, wenn Sie Kopf werfen, werfe ich Zahl. Es ist wie verhext. Es ist, als ob unsere beiden Münzen miteinander in Verbindung stünden über die Distanz hinweg. Als ob die Münzen über diese Verbindung sicherstellten, dass sie nie dieselbe Seite zeigten. Das ist, stark vereinfacht, Quantenverschränkung. In den Worten von Nicolas Gysin, Physiker von der Universität Genf und einer der Autoren des Artikels in Nature.
Die Theorie vous dit simplement, oui. Particules qui peuvent être très loin l'une de l'autre peuvent encore être intriquées. Alors ça, c'est un mot qu'on connaît pas, entangled en anglais, en Verschränkung en allemand, et ça signifie que ces particules, même si elles sont très éloignées l'une de l'autre dans l'espace, peuvent continuer à se comporter comme un seul grand objet, un seul objet délocalisé.
Wie ist das zu erklären, dass sich zwei verschränkte Teilchen verhalten wie eines, auch voneinander entfernt? Gibt es einen Einfluss des einen Teilchens auf das andere durch den Raum hindurch? Wenn dem so ist, muss messbar sein, wie rasch die Münzen miteinander kommunizieren, dachten sich Nicolas Gysin und sein Team.
S'il y a une influence d'une particule sur l'autre, à quelle vitesse elle va cette influence?
Von ihrem Labor in Genf aus knüpften sie mit Swisscom-Glasfaserkabeln zwei Verbindungen in die Gemeinden Satigny, westlich von Genf, und Jussy, östlich von Genf, Luftliniendistanz 18 Kilometer. Im Labor erzeugten Gysin und sein Team zwei sogenannte verschränkte Lichtquanten und schickten davon eines nach Satigny und eines nach Jussy. Am Ende der Kabel in Satigny und Jussy maßen sie den Zustand der Teilchen. In welchem Zustand die Quanten dort ankommen, lässt sich nicht vorhersagen. Aber die Messungen ergaben, die Teilchen waren verschränkt. Das heißt, der gemessene Zustand des einen hing vom zufälligen Zustand des anderen ab. Im Bild unserer Kopf- oder Zahlmünzen, was die Münze in ihrer Hand zeigt, bestimmt zwar der Zufall, aber sie zeigt nie dieselbe Seite wie die Münze in meiner Hand. Die Messungen erfolgten immer gleichzeitig in Satigny und Jussy, sehr genau gleichzeitig. Die Messungen in Satigny und Jussy lagen nicht mehr als 10 Milliardstel Sekunde auseinander. Wenn die Teilchen also miteinander kommunizieren, müssen sie das in dieser Zeit tun. Das ist die Zeit, die den Teilchen zur Verfügung steht, um sich über ihren Zustand auszutauschen, um die Verschränkung aufrechtzuerhalten. Höchstens 10 Milliardstel Sekunden für 18 Kilometer. Das ist selbst für Lichtquanten schwer zu schaffen. In 10 Milliardstel Sekunden kommt ein Lichtstrahl genau 3 Zentimeter weit.
En gros, on trouve que cette vitesse d'influence, si elle existe, devrait être de au moins 100 000 fois la vitesse de la lumière.
100.000 Mal schneller als Licht. So schnell müsste die Information von einem Teilchen zum anderen. Das ist nicht plausibel, meint Gisin. Wenn das aber unmöglich ist, dann können die verschränkten Teilchen sich auch nicht beeinflussen über die 18 Kilometer Distanz zwischen ihnen hinweg. Diese Erklärung für ihr Verhalten fällt damit also weg.
Eine Vitesse tellement grande, ça n'existe pas, et que donc, en fait, l'explication par influence d'une particule sur l'autre n'existe simplement pas.
Was also tun? Erstmal eine Hypothese formulieren.
Pour ça que dans notre article, on conclut que les corrélations quantiques semblent émerger de l'extérieur de l'espace-temps.
Die Quantenverschränkung ist ein Phänomen, das von außerhalb unserer Raumzeit stammt, sagt Nicola Gisin. Ein Phänomen von außerhalb unseres Raumzeitkontinuums. Das klingt spektakulär und nach Science Fiction. Aber ist es auch eine Erklärung? Nein, sagt Gisin, aber auf dem Weg zu einer wirklichen Erklärung ist es wichtig, die naheliegenden falschen Erklärungen erstmal zu eliminieren.
Non, je pense pas qu'on peut dire que c'est une explication, mais je pense que pour trouver une explication, pour améliorer notre compréhension de ce phénomène de non-localité quantique, il faut commencer par éliminer les explications les plus évidentes.
Und eine der naheliegenden Erklärungen wäre eben jene vom Einfluss des einen Teilchens auf das andere. Die ist aber jetzt mit dem Experiment von Gisin und seinem Team vom Tisch. Er habe keine befriedigende Erklärung für seine Beobachtungen, sagt Nicola Gisin, Physiker an der Universität Genf. Offenbar sei es in der Natur aber möglich, dass sich zufällige Ereignisse an mehr als einem Ort gleichzeitig manifestieren.
Eine Explication vraiment totalement satisfaisante, je pense que j'ai pas. Disons, la manière dont moi je vois ça, c'est que la nature est vraiment capable de produire des événements aléatoires. C'est en fait important, on l'a pas dit, mais ces événements doivent être aléatoires. Mais cet aléatoire se manifeste à plusieurs endroits simultanément. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas du tout l'habitude de cette idée qu'il y a des événements aléatoires qui se manifestent à plusieurs endroits en même temps. Mais c'est en fait ça qu'on observe.
Im Raum verteilte, miteinander verknüpfte Zufälligkeiten als Eigenschaft der Natur. Schwer vorstellbar. Aber vielleicht ging es unseren Vorfahren ähnlich, als sie erfuhren, dass die Erde eine Kugel ist und die Menschen auf der anderen Seite trotzdem nicht runterfallen.
Physik jenseits unserer Vorstellungskraft, Patrick Tschudin berichtete. Der Fachartikel von Nicola Gisin und seinem Team über das Experiment ist zu finden in der Ausgabe der Zeitschrift Nature von dieser Woche. Und damit zu weiteren aktuellen Nachrichten aus Naturwissenschaft und Technik. Auf dem Rhone-Gletscher im Wallis testet ein deutscher Professor dieser Tage eine umstrittene Idee. Hans-Joachim Fuchs von der Uni Mainz will Gletscher vor dem Abschmelzen bewahren, indem er sie mit kühler Luft versorgt. Zusammen mit 2 Dutzend Studierenden installiert Fuchs derzeit einen Windfang auf dem Rhone-Gletscher. Der Windfang besteht aus Metallstangen, die senkrecht ins Eis gerammt werden. Dazwischen wird eine große Plane aufgespannt. Kalte Fallwinde sollen so gestaut werden und die Oberfläche des Gletschers kühlen. Schweizer Experten sind aber skeptisch. Das Windfeld auf einem Gletscher ließe sich nur schwer verändern, sagen sie. Im Morgengrauen geben männliche Singvögel mit Vorliebe ihr lautestes Konzert. Doch warum gerade dann? Ist es die reine Freude über den anbrechenden Tag? Nein, lautet die wenig romantische Annahme der Wissenschaft. Amsel, Drossel, Fink und Star wollen mit dem Frühkonzert ihre weiblichen Artgenossen beeindrucken. Morgens, wenn es kühl ist und die Vögel lange nichts mehr gegessen haben, ist Singen nämlich besonders anstrengend. Wer unter diesen Umständen also noch singen kann, der muss besonders robust sein und daher eine gute Partie fürs Zeugen von Nachkommen. Französische Forscher haben nun festgestellt, dass dies auch abends für nachtaktive Vögel wie etwa Eulen gilt. Aufgrund ihrer Untersuchungen kommen die Wissenschaftler von der biologischen Forschungsstation Chise außerdem zum Schluss, der leere Magen ist für die Vögel vermutlich die größere Herausforderung als die niedrige Temperatur. Auf dem Mars ist ein beeindruckender Schnappschuss gelungen. Die Marssonde Phoenix hat vor einigen Tagen die ersten Bilder eines nur 0,001 Millimeter großen Marsstaubkorns zur Erde gefunkt. Die Aufnahmen stammen von jenem Mikroskop, das eine Schweizer Gruppe von Wissenschaftlern der Universitäten Neuchâtel und Basel sowie der Firma Nanosurf in Liestal gebaut hat. Das sogenannte Rasterkraftmikroskop hält damit einen Rekord. Noch nie war auf der Erde ein stärker vergrößertes Bild von einem Objekt eines anderen Planeten zu sehen. Die Bilder des Marsstaubs sollen helfen, die Vorgänge in der Atmosphäre des roten Planeten besser zu verstehen. Sie hören Wissenschaft DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. Und jetzt zu unserer Sommerserie. Bis Ende August besuchen wir Forscherinnen und Forscher in der Schweiz, die entweder am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen oder aber auf eine solche zurückblicken können. Welche Erfahrungen ziehen sich durch die Laufbahnen arrivierter Forscher und Forscherinnen? Welche Hoffnungen setzen junge Wissenschaftler in ihre Karriere? Diesen und anderen Fragen gehen wir in den Gesprächen nach. Heute hören Sie den Entwicklungsbiologen Walter Gehring von der Universität Basel. Ein Forscherleben lang hat er sich mit der Entwicklung von Fliegen beschäftigt. Er suchte nach den biologischen Bauplänen, die Beine, Flügel oder Augen entstehen lassen. Die Fotos seiner genmutierten Fliegen gingen um die Welt und ließen manchen gruseln. Denn den Fliegen wuchsen Beine statt Fühler und Augen am ganzen Körper. Doch diese Mutanten haben das Feld der Entwicklungsbiologie revolutioniert und auch wichtige Einblicke erlaubt in die Entwicklung höherer Tiere und des Menschen. Anfang 2009 muss Walter Gehring mit 70 Jahren altershalber die Universität verlassen. Christian Heuss hat ihn getroffen.
Walter Gehring, Sie haben sich ein Leben lang eigentlich der Entwicklung hauptsächlich von Fliegen, später auch anderen Organismen angenommen. Was hat Sie an dieser Entwicklung von Fliegen so fasziniert?
Ja, ich bin eigentlich als kleiner Bub von den Entwicklungsvorgängen bereits begeistert gewesen. Mein Onkel, der war im Militärdienst und hat mir eine Schachtel geschickt. Das war eine Schuhschachtel, die hatte so Löcher. Meine Mutter hat dann diese Schuhschachtel geöffnet und da waren Puppen drin. Und weil Puppen sich nicht bewegen, habe ich als kleiner Bub gemeint, die seien ja tot. Aber meine Mutter hat dann gesagt, die müsse man jetzt über den Winter auf den Estrich stellen und im Frühling würden dann Schmetterlinge daraus werden. Über den Winter habe ich dann diese Puppen vergessen und im Frühling habe ich auf dem Estrich gespielt und plötzlich wieder diese Schuhschachtel gesehen und dann die Schuhschachtel geöffnet und da waren jetzt aus diesen Puppen wunderbare Schmetterlinge geworden. Und zwar hatten sie die Flügel geschlossen, sodass sie die untere Darmseite nur zeigten. Als sie dann ans Licht kamen, haben sie plötzlich die Flügel geöffnet und da war ein wunderbarer Schmetterling. Und so bin ich zur Biologie eigentlich gekommen und seither hat mich dieses Phänomen der Metamorphose unheimlich interessiert. Ich wollte dann zunächst an Schmetterlingen arbeiten, aber Schmetterlinge sind keine sehr guten Versuchsobjekte, lange nicht so gut wie die Taufliege Drosophila. Und so habe ich dann fast mein Leben lang an dieser Taufliege gearbeitet und versucht, die Entwicklungsvorgänge zu verstehen.
Also der Grund, warum Sie sich mit der Taufliege beschäftigt haben, ist mehr, weil es ein guter Labororganismus ist.
Ja, ist ein hervorragendes Laborobjekt. Man kann es sehr leicht züchten. Es ist auch preisgünstig, viel weniger teuer als Mäuse zum Beispiel. Von einem einzelnen Weibchen kann man bis zu 1000 Nachkommen erhalten. Und das ist für die Genetik besonders wichtig. Was ich dann versucht habe, ist die Genetik, also die Vererbungsvorgänge und die Entwicklungsbiologie miteinander zu fusionieren. Man kann nämlich die Entwicklung nur verstehen, wenn man versteht, wie die Gene wirken, wie die Gene die Entwicklung steuern. Und das hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Und schon als Doktorand habe ich dann eine hochinteressante Mutation gefunden, die eben die Antennen in Beine umwandelt. Und das ist ein spektakuläres Merkmal. Und ich habe dann mir gesagt, ich möchte mal verstehen, was da wirklich passiert. Wie kann man eine Antenne in ein Bein umwandeln? Und als ich das vorgeschlagen habe damals, ich möchte jetzt die Molekularbiologie dazu lernen, hat mir niemand geglaubt, dass das jemals möglich sein würde. Die Molekularbiologen haben gesagt, das ist viel zu komplex. Und die klassischen Embryologen haben gesagt, die Molekularbiologen, die studieren so Enzyme und die haben eine ganz falsche Fragestellung und du wirst nie herausfinden, was damit passiert. Aber ich habe mich dann nicht abschrecken lassen.
Warum haben Sie sich nicht abschrecken lassen? 20 Jahre später haben die dieses Gen gefunden.
Es braucht sehr viel Hartnäckigkeit und Durchsetzungswillen in der Forschung. Und die Misserfolge sind sehr viel häufiger als die Erfolge. Und deshalb muss man dann die Erfolge auch genießen, wenn man dazu kommt. Aber ich wurde schon bestärkt durch meinen Postdoktorvater Alan Garren in Yale. Und zusammen haben wir dann begonnen, nach möglichen Molekülen zu suchen, die für diese Beinbildung an der Antenne verantwortlich sind. Und in Retrospektive waren wir auf dem richtigen Weg, aber es waren technische Schwierigkeiten, die es uns nicht erlaubt haben, diese Moleküle zu isolieren. Das ganze Gebiet hat dann einen Sprung nach vorne gemacht, als die Genklonierung entwickelt wurde, als man Gene isolieren kann. So konnten wir zu meinem Antennapedia-Gen marschieren.
Dieses Antennapedia-Gen ist eben dieses Kontrollgen, das dazu führt, dass ein Bein irgendwo am Körper auswachsen kann.
Jawohl. Als wir dieses Gen isoliert hatten, Antennapedia-Gen, da konnten wir zeigen, dass man, wenn man das Gen jetzt eben in der Antenne anschaltet, die Antenne in ein Bein umwandeln kann. Es ist also ein Master-Control-Gen für die Beinbildung. Aber dem nicht genug, es stellte sich heraus, dass es eine ganze Familie von solchen Genen gibt und dass die eine gemeinsame DNA-Sequenz haben, die sogenannte Homeobox. Und innerhalb von wenigen Monaten haben wir dann etwa 10 solcher Gene isolieren können, eines interessanter als das andere. Und die sind nicht nur interessant von ihrer Funktion her, sondern auch von ihrer Struktur. Die sitzen nämlich im Chromosom schön aufgereiht von vorn nach hinten. Die Kopfgene auf der einen Seite der Gengruppe und die Schwanzgene auf der anderen Seite. Ja gut, das wäre an und für sich nicht so wahnsinnig spannend gewesen, wenn das nur bei der Taufliege aufgetreten wäre. Aber dann haben wir zuerst einmal beim Frosch ganz ähnliche Gene gefunden und schließlich hat man gemerkt, dass Mäuse und auch der Mensch auch diese Gengruppen haben. Und da hat dann die Welt langsam aufgehorcht. Also wenn das nur so bei der Taufliege gewesen wäre, dann hätte das niemand beachtet.
Also man kann sagen, Sie haben den Anfang zur Entschlüsselung des Bauplans, Entwicklungsbauplans von Organismen hier gefunden.
Ja, das ist eigentlich der Schlüssel zur Festlegung des Bauplans, also mindestens in der Vorn-Hinten-Achse. Es hat sich dann eine neue Disziplin eigentlich ergeben. Man hat eben gemerkt, dass die grundlegenden Entwicklungsprozesse geteilt werden von allen Organismen. Obschon wir ganz verschieden aussehen wie eine Fliege und uns ganz verschieden entwickeln, beruht das auf dem gleichen Satz von Genen, einem sehr ähnlichen Satz von Genen, der eben über Jahrhunderte von Millionen Jahren konserviert worden ist. Wir können die Entwicklungsvorgänge nur aufgrund der Evolution verstehen. Und dass so viel gemeinsam ist zwischen einer Fliege und einem Menschen, beruht eben auf den gemeinsamen Vorfahren, die wir hatten, etwa 550 Millionen Jahre vorher. Das reflektiert sich heute noch in diesen Genen.
Im Lichte der Evolution ist ja auch der nächste Paukenschlag aus dem Gehring-Labor zu sehen, nämlich die Entwicklung des Auges, das Sie entscheidend studieren konnten. Sie haben ein Augenkontrollgen gefunden, das in allen Organismen, höheren Organismen zumindest vorhanden ist.
Ja, das war selbst für mich eine große Überraschung. Ich musste noch an meiner Doktorprüfung also wiedergeben, dass die Augen vielfach entstanden seien im Tierreich, weil ein Auge eines Insekts mit seinen Facetten so ganz anders gebaut ist als ein menschliches Auge, das eine Art Kameratyp-Auge ist mit einer Linse, einer Irisblende und einer Retina statt des Films. Und da musste ich also wissen, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das war das Dogma damals. Wir haben dann durch einen ganz glücklichen Zufall haben wir das Eiles-Gen von Drosophila isoliert. Eiles heißt, diese Fliegen, die haben keine Augen. Die kommen zur Welt ohne Augen. Und als wir dieses Gen isoliert haben, haben wir gefunden, dass es ganz nahe verwandt ist mit einem Gen aus der Maus und beim Menschen, der ebenfalls die Augenbildung verhindert. Wenn es fehlt, gibt es keine Augen. Wir brauchen also dieses Gen essentiell zur Augenbildung. Und da ist mir plötzlich in einer schlaflosen Nacht die verrückte Idee gekommen, das könnte das universale Master-Control-Gen für die Augen sein. Und das war also völlig antidogmatisch, aber manchmal muss man eben seine eigenen Dogmen über Bord werfen. Und dann haben wir also das analoge Experiment gemacht zu den Antennenbeinen. Wir haben jetzt das vermutete Augenschlüsselgen auf den Flügeln aktiviert, auf den Flügeln, auf den Beinen, auf den Antennen. Und plötzlich wuchsen diesen Fliegen Augen auf Flügeln und Antennen. Also als wir die Antennenbeine gemacht haben, hat eigentlich kein Hahn danach gekräht. Aber als wir dann Augen aufgepflanzt haben, überall, da wurde sogar die New York Times aktiv und hat auf dem Titelblatt kamen wir und da hieß es Scientists Outdo Hollywood. Das war die Zeit, als Steven Spielberg mit seinem Jurassic Park Film herauskam und so wilde Computeraufnahmen von imaginären Sauriern machte. Unsere Augen wurden also in diese gleiche Kategorie eingestuft. Aber es dreht sich ja nicht darum, Monster zu machen. Bei uns ging es darum zu verstehen, wie das Auge entstanden ist in der Evolution, möglicherweise auch, wie man ein Auge regenerieren könnte. Es hat also durchaus medizinischen Sinn, solche Studien zu machen. Und um zu beweisen, dass wir das richtige Gen hatten, mussten wir eben diese Experimente durchführen. Man musste zeigen, dass dieses Gen wirklich ein Auge induzieren kann an einem fremden Ort. Und das ist uns sehr schön gelungen.
Sie haben vorgesagt, mit der Publikation dieser Fliegen mit den Augen auf den Flügeln wurden Sie auch in die Nähe von Monsterschöpfern gesetzt. Sie mussten sich auch sehr rechtfertigen. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Es kam sogar eine Nationalratskommission ins Biozentrum und da wurde ich also nach meinen ethischen Prinzipien gefragt. Und ich muss also sagen, ich behandle meine Fliegen außerordentlich gut. Ich komme sogar am Sonntag herein, um sie noch zu füttern und so weiter. Ich habe dann versucht, ihre ethischen Bedenken zu zerstreuen. Außerdem ist es natürlich so, dass jeder gute Schweizer einfach eine Fliege zerlegt, wenn sie auf dem Tischtuch sitzt, nicht wahr? Ohne große moralische Bedenken. Und jetzt wollen sie mir da einen Strick draus drehen. Außerdem habe ich eine gewisse Motivierung, an dieser Augengen zu arbeiten. Meine Mutter ist bereits in hohem Alter und hat Makuladegeneration. Und ich bin überzeugt, dass man die Makuladegeneration möglicherweise reparieren könnte.
Wenn Sie sich einen Organismus, eine Pflanze, ein Tier anschauen, können Sie diesen Organismus als Ganzes noch betrachten oder ist es automatisch immer der Bauplan, die Gene, die diesen Organismus aufbauen?
Nein, ich bin ein Naturalist, also ein richtiger Naturforscher. Ich habe meine Diplomarbeit über Vogelzug gemacht, bin also durchaus interessiert am Organismus als Ganzem. Wiederum hat mich da der Mechanismus fasziniert, wie findet ein so kleiner Vogel den Weg nach Afrika, nicht wahr, die Richtung und eine innere Uhr und einen Sonnenkompass und einen Sternenkompass. Und es gibt heute Theorien, dass gewisse Augenpigmente beim Wahrnehmung des Magnetismus eine Rolle spielen. Das ist das Problem mit der Forschung. Forschung ist erstens eine Leidenschaft, das heißt, man kann es nicht lassen, auch im hohen Alter nicht. Zweitens jedes Mal, wenn sie etwas Schönes herausgefunden haben, eröffnen sich ganz neue Horizonte dahinter und das möchten sie dann auch noch erforschen. Und so ist eben die Emeritierung für mich ein Muss, aber ich versuche dann nach meiner Emeritierung noch so als Einzelgänger noch so ein bisschen weiterzuarbeiten. Jedenfalls, die Katze lässt das Mausen nicht.
Walter Gering, Sie haben mindestens 4 Ehrendoktorate erhalten, unzählige Preise, die höchsten Wissenschaftspreise, die es gibt weltweit. Einer fehlt, der Nobelpreis. Warten Sie noch auf dieses Telefon?
Ja, ich bin immer noch Kandidat, ja. Aber ich kann zufrieden sein mit dem Kyoto-Preis, mit dem Balsam-Preis und einen ganzen Haufen andere Preise. Also, aber es wäre schön, auch noch den schönsten, ist immer noch der wichtigste Preis zu bekommen. Vielleicht in den nächsten paar Jahren, aber dann ist der Zug abgefahren. Also, ich weiß, dass ich noch im Rennen bin, aber nicht mehr lange.
Das war der Basler Biologe Walter Gering im Gespräch mit Christian Heuss. Und damit sind wir am Ende von Wissenschaft DRS2. Sie hören wieder von uns nächsten Samstag kurz nach 12:30 auf DRS2. Auf dem Internet können Sie uns jederzeit hören und auch als Podcast abonnieren. www.wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich war Patrick Tschudin. Am Mikrofon begleitet hat sie Odette Frei.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.